Frische Sicht, Presseportal für unabhängigen Journalismus.
Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, bei einer neuen Folge des Just Fucking Do It Podcasts. Ich bin Manuel Schönthaler, arbeite als freier Autor für das Presseportal Frische Sicht und als psychologischer Berater und Coach begleite Menschen auf dem Weg, ihren eigenen Traum zu verwirklichen, das Leben zu leben, das sie wirklich wollen. Und in diesem Zusammenhang habe ich gerade ein Special, wo ich mit digitalen Nomaden spreche und da ist mir der Bastian begegnet. Und ich freue mich total, dass du mir jetzt aus Paraguay zugeschaltet bist. Herzlich willkommen.
Hey Manuel. Ja, danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass du heute Abend bei mir bist und übergebe dir direkt das Wort. Wer ist denn Bastian Michels?
Tja, wer ist denn Bastian Michels? Das ist eine gute Frage. Bastian Michels ist jemand, der sehr gerne komplexe Zusammenhänge einfach erklärt. Am liebsten mit einem Whiteboard und ja, seine Leidenschaft eigentlich ist es, den Menschen zu helfen, das Leben einfacher zu sehen und einfacher zu kreieren. Ich glaube, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen.
Das heißt, das ist auch hat was mit dem Whiteboard zu tun, das man im Hintergrund sieht?
Eins von vielen, die ich habe, ja.
Was erklärst du da für Zusammenhänge und wie kam es dazu, dass du Zusammenhänge erklärst?
Ich glaube, ich fange dann mal an mit den drei Schlüsselerlebnissen, die ich in meinem Leben hatte, die mich eigentlich auf diese Reise vorbereitet haben, wo ich jetzt eigentlich hier so stehe. Und das erste war, also ich komme aus, mein Background ist sehr technisch versiert. Ich komme aus einem sehr verstandorientierten Beruf, Leben, Vorstellung, wie das Leben überhaupt funktioniert. Und hatte dann seinerzeit mit, das ist jetzt knapp 15 Jahre her, hatte ich mit sehr starken emotionalen Schmerzen zu tun gehabt, im Sinne von, meine erste große Liebe hat sich von mir getrennt. Und zu der Zeit ging mir eigentlich die ganze Zeit nur durch den Kopf, wie sie mit ihrem neuen Freund unterwegs ist und ich nach fast 5 Jahren dann da sitze wie ein Haufen Elend. Und in meinem Umfeld waren die Reaktionen darauf so, ja, das hat jeder gehabt, der die erste große Liebe verloren hat. Ne? Die Zeit halt alle Wunden so in etwa. Aber mir ging es wochenlang echt total schlecht. Und eine gute Freundin von mir hat damals zu mir gesagt, hör mal, da gibt es so eine Wohlfühlmesse. Geh da doch mal hin. Guck doch mal, vielleicht haben die da irgendwas für dich. Und zu der Zeit war ich so schon nicht so offen für neue Dinge. Ja, weil so alles, was ich nicht sehen kann, ist für mich nicht greifbar, ist für mich ja Quatsch. Und Wohlfühlmesse, ja, da kam ganz viel esoterisches Wirken auf mich zu, sprechen mit den Engeln und Aura sehen und Energiesteine und was weiß ich nicht alles. Und das war für mich damals extremes Neuland und total verstörend teilweise auch, ja, dass die Menschen an sowas glauben. Und es gab dann eine Traube von Menschen an einem Stand und es war kurz vor Ende der Messe. Und ich habe dann mal geguckt, was gibt es da Schönes? Und dann lagen da ein paar Menschen auf dem Boden und eine andere Frau saß auf dem Stuhl und die waren alle total in Tränen. Ein Mann ist dann aufgestanden, hat sich dann bedankt und ist mit Tränen weggegangen. Ich dachte, was passiert denn hier? Und dann kam noch so ein Aufruf, ja, wir nehmen noch 2 Leute, dann müssen wir Feierabend machen für heute. Und dann habe ich gesagt, na komm, probier's es mal aus, hast ja nichts zu verlieren. Und dann hat mich eine Dame rangenommen, die hat dann ihre Hand auf meine Schulter gelegt und hat mich gefragt, na, was hast du denn? Was können wir denn machen? Und ich, total skeptisch, wie ich war, habe gesagt so, ja, guck doch mal. Und dann fing sie mit ihrer Hand vor mir so an, so mich abzutasten. Na, ich dachte, ich guck mal, alles klar. Und dann war sie auf Höhe von meinem Herz und dann hat sie gesagt, ah, okay, ich weiß schon, alles klar. Dann entspann dich jetzt mal. Und dann hat sie mich so leicht ins Taumeln gebracht und mein Verstand und meine Augen waren offen. Also ich war die ganze Zeit so am Scannen und Überprüfen, was macht die jetzt hier? Bringt die mich jetzt hier in Trance oder was passiert jetzt hier? Und dann fing die an, vor mir zu schnipsen. Und plötzlich fing mein linker Arm an zu kribbeln, als würde er einschlafen. Aber so heftig, wie ich das noch nie in meinem Leben erlebt habe. Und dann fing meine Hand an zu pulsieren. Und die tat dann richtig weh. Und dann habe ich ihr gesagt, du, meine Hand tut dir total weh, was ist denn da los? Die so, oh ja, das ist gut, schüttel mal und schnips mal so ein bisschen. Und dann habe ich das so geschüttelt und dann fing der andere Arm an. Ja? Dann habe ich das da auch nochmal gemacht und es hat vielleicht 2,5, 3 Minuten gedauert. Und danach hat sie mich dann gefragt, und wie geht's dir jetzt? Und dann habe ich versucht, nochmal diese Bilder hochzuholen, wie meine Ex-Freundin da mit dem neuen Freund unterwegs ist. Und es gab keine Gefühlsreaktion. Und ich war total baff. Und dann, so perplex wie ich war, habe ich zu ihr dann gesagt, so, ja, ja gut. Und dann bin ich eine Dreiviertelstunde nach Hause gefahren und habe krampfhaft versucht, wieder in diese emotionalen Zustände reinzukommen. Und ich habe mir alles Mögliche ausgemalt im Verstand. Und ich kam nicht mehr in diese emotionale Schwingung. Und da habe ich gedacht, Mensch, es gibt Dinge, die hat man mir und meinem Umfeld nicht beigebracht, die ich momentan noch nicht verstehen kann, aber ich werde mich da reinfuchsen und ich werde herausfinden, was das ist. Und das war so mein Eintritt ins Thema Spiritualität. Später kam dann noch ein Aha-Erlebnis, wo diese Spiritualität-Geschichte anfing, da habe ich mich sehr viel auch für alternative Heilmethoden interessiert, alternativen Perspektiven auf das Gesundheitssystem, auf das Bildungssystem etc. Und ab einem gewissen Punkt hatte ich dann ein Schlüsselerlebnis, wo ich mich mit freier Energie beschäftigt habe und was so mein Hobby eigentlich war. Und plötzlich am Basteln von so alchemistischen Sachen meine Hände irgendwie anders wahrnehmen konnte. Also ich konnte plötzlich Energiefelder spüren, wo die Grenzen sind etc. Ich konnte in meditative Zustände gehen plötzlich, was ich vorher nicht konnte. Und auf einmal ist dieses ganze Schubladendenken verschwunden. Also die Schubladen sind bei mir so im Geiste aus dem Schrank gefallen und es gab ein riesiges Bild. Und dann habe ich die Zusammenhänge gesehen, wie jetzt die Musik mit den Farben, mit der Farbtherapie, mit der Chronobiologie, wie das alles irgendwie zusammenpasst und habe die Muster einfach erkennen können. Und da war ich da so von geflasht, dass ich gesagt habe, das müssen die Leute erfahren. Und dann habe ich in Deutschland eine Akademie gegründet, wo es darum ging, Bewusstwerdung durch Technologie. Dann habe ich die Menschen eigentlich mit dem Vorwand von der freien Energie gelockt. Und als wir dann angefangen haben, an den Dingen rumzubasteln, haben sich dann eigentlich so, ihr Schöpferpotenzial so entfaltet. Und ich habe den Menschen dabei zugesehen, wie sie mehr und mehr in ihre Kraft kamen und mehr an sich selbst geglaubt haben. Und da ging es dann weiter in Richtung, Selbstverwirklichung und Selbstfindung. Und nach kurzem Hin und Her, was jetzt die Gesetzeslage in Deutschland angeht und welche Restriktionen man so hat, kam dann so die Frage, okay, in welchem Land können wir uns denn mal so wirklich austoben und den Menschen helfen, wirklich die Eigenverantwortung zu übernehmen? Und dann kam Paraguay eigentlich relativ schnell um die Ecke. Und wir sind dann hier auf ein Gemeinschaftsprojekt aufmerksam geworden, wo es darum ging, eine Lebensgemeinschaft zu gründen mit an die 5000 Menschen, die all diese, diese alternativen Denkweisen anstreben, der Selbstverwirklichung und Eigenermächtigung und all diese Dinge. Und es sind sehr viele Schlagwörter gefallen und da haben wir gesagt, hey, das zieht uns total an, hier müssen wir hin. Und hier aufgeschlagen, nach 6 Wochen haben wir herausgefunden, dass das ein Riesenbetrug war. Also gemerkt, es ging eigentlich gar nicht um Augenhöhe, Handschlagqualität und all die anderen Dinge. Es ging eigentlich nur darum, Geld aus Europa abzuziehen. Und dann sind wir hier so gesehen gestrandet und haben dann geguckt, okay, was dürfen wir jetzt daraus lernen? Wie gehen wir jetzt damit um? Und jetzt sind wir 3 Jahre hier und leben eigentlich unsere Berufung, meine Frau so wie ich, übers Internet und helfen anderen Menschen, in ihr Potenzial reinzugehen. Gerade in Bezug, jetzt bei mir auch und bei meiner Frau, Thema Sexualität, Intimität. Und da durften wir beide, also meine Frau und ich, eine sehr krasse Reise erleben, wo es um zu früh kommen, vorzeitigen Samenerguss, Verlustängste, Polyamorie, Slow Sex, Tantra und was nicht alles ging. Und das hat so viel aufgewühlt bei uns, so viel Kapazität plötzlich freigeschossen bei mir. Meine Entwicklung ging durch die Decke in diesem Bereich, was sich auch auf alle anderen Lebensbereiche natürlich ausgewirkt hat. Und jetzt sind wir eigentlich beide so in der Mission unterwegs, Männern und Frauen zu helfen, bewusster zu werden in diesem Thema, Sexualität, Partnerschaft und auch Männlichkeit und Weiblichkeit. Und das kombiniert mit meinem Background von diesen alltagspraktischen spirituellen Dingen, ist eigentlich das, was ich jetzt so mit meiner Frau zusammen heutzutage tue.
Super spannend. Da gehen wir dann nochmal ein bisschen rein, weil ich das Thema auch sehr interessant finde und da gerade auch bei mir einige Berührungspunkte gibt, wo ich merke, das Thema kommt immer wieder, da darf ich auch mal reingehen. Ich möchte da nochmal zurückspulen an die Stelle, wo du noch in Deutschland warst, wo du die Akademie gegründet hast, und dann hast du so einen Sprung gemacht und gesagt, okay, jetzt lass uns mal was suchen, wo wir da irgendwie weniger Restriktionen haben und noch mehr machen können. Was ist da genau bei dir passiert, dass du gesagt hast, du verlässt Deutschland? Und was hat dir die Sicherheit gegeben, das zu tun?
Ja, es war, als ich mich mit diesem ganzen Thema alternative Medizin beschäftigt habe, weil es kam viel hoch zum Thema Selbstheilungskräfte aktivieren und Dinge, die uns helfen, ja, einfache Hausmittel so gesehen, die uns helfen, Krankheiten oder eher gesagt Symptome ja, damit besser umgehen zu können und im nächsten Schritt dann auch die eigentlichen Ursachen dieser Erscheinungen zu erkennen. Und wenn du dich halt in diesen ganzen Medizinbereich irgendwann mal so reinschmeißt, dann kommst du nicht umhin, dir die Fragen zu stellen, warum unser Gesundheitssystem so funktioniert, wie es funktioniert. Und dann fängst du an, Fragen zu stellen und dann fällt dir irgendwann auf, dass es da viel mehr um das Halten in der Schwebe geht, als wirklich eine Gesundung herbeizuführen. Und da diese Seminare zu dem Thema Selbstheilungskräfte aktivieren so gut funktioniert haben, haben wir gesagt, irgendwann, es wäre doch schön, wenn wir so ein Gesundheitszentrum aufbauen, weil die ganzen Techniken, die wir jetzt gelernt haben, die man den Menschen beibringen kann zum Thema Selbsthilfe, die sind super mit einfachem Handwerkszeugs oder auch mit deinen Händen chronische ja, Dinge wegzubekommen, die laut Schulmedizin fast unbehandelbar sind, anzugehen, dann kommst du halt gerade, was jetzt die Rechtslage angeht, in einen sehr gefährlichen Bereich. Und wir haben da mit einigen Homöopathen gesprochen und auch anderen Ärzten, die sich in diese Richtung aufgemacht haben. Und der Tenor bei allen war eigentlich gleich, wir gehen durch die Hölle. Also wenn ihr das machen wollt, macht euch gefasst auf krassen Gegenwind. Und da haben wir einfach gemerkt, so ist das unser Weg, wollen wir das? Und naja, wenn du dich dann mit diesen Sachen beschäftigst, beschäftigst du dich ja automatisch ja auch mit dem Unternehmertum in Deutschland und wie viel dann letztendlich abgeht von dem, was du machst. Ich war zuvor auch schon selbstständig, nebenberuflich und habe dann auch gemerkt, wie krass diese Unterschiede sind von dem, was am Ende wirklich übrig bleibt und die Arbeit, die du reinsteckst im Vergleich zum Angestelltenverhältnis. Und da habe ich irgendwann so für mich erkannt, okay, das ist nicht das System, in dem ich leben möchte. Das ist nicht das, wo ich meine Kinder großziehen möchte. Das Bildungssystem ist auch nicht auf dem Niveau, wie wir jetzt aktuell bei der aktuellsten Hirnforschung wissen, was das mit den Kindern macht. Und da denke ich einfach, war das mitunter der Schlüsselpunkt, wo dann alles zusammenkam und meine Frau und ich uns gesagt haben, ja, wie können wir es denn umsetzen, dass wir unsere Freiheit leben in diesen Bereichen? Weil wir möchten den Menschen ja damit helfen. Und dann ging die Suche darum, ja, welches Land kommt denn da in Frage, wo man überhaupt erstmal einfach reinkommt, was von der Gesetzeslage her recht locker ist, wo der Unterhalt, also die Lebensunterhaltskosten auch gering sind, dass man erstmal einfach starten kann. Und dann sind wir auf dieses Projekt gestoßen. Und da hieß es dann auch, die wollen da ein Gesundheitszentrum aufbauen mit alternativen Methoden. Und da waren wir natürlich, wow, das machen wir.
Mhm. Was habt ihr dann gemacht, als ihr vor Ort wart und gemerkt habt, das ist alles gar nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt?
Ja, also ich sag mal so, wir sind ja low budget rüber. Wir haben One Way gebucht, wir haben innerhalb von 2 Wochen, also wir haben die Entscheidung getroffen und innerhalb von 2 Wochen haben wir alles gepackt, Seekontainer und los geht's. Wir hatten natürlich keine Ahnung, was uns erwartet und wir hatten uns natürlich was ganz anderes vorgestellt. Und als wir dann da raus sind, brauchten wir erstmal eine Zeit lang, um uns wieder zu akklimatisieren, weil es wurde da schon vor Ort, ja, wie soll ich sagen, also die Art und Weise, wie mit uns umgegangen wurde, auf psychischer Ebene, war schon ziemlich krass. Also Zuckerbrot und Peitsche so in etwa. Und auf der einen Seite wirst du gestärkt in deinen Fähigkeiten, auf der anderen Seite darfst du dich nicht entfalten und musst allem folgen, was dir gesagt wird. So, also es war ein bisschen schräg. Und wir haben uns dann ein Hotelzimmer geholt, waren da erstmal einen Monat drin, weil wir erstens, wir konnten die Sprache nicht. Wir waren im Spanischen noch ganz frisch. Wir haben gedacht, wir gehen hin und lernen das da. Wir hatten, also meine Frau hatte schon zuvor ein paar spanische Kenntnisse gesammelt. Und ja, wir sind halt low budget ausgereist, weil wir dachten, oder ausgewandert, weil wir dachten, wir können ja in der Gemeinschaft erstmal Fuß fassen und dann uns langsam aufbauen. Und in dem Moment war erstmal total Panik, total Angst. Also wie kriegen wir jetzt Geld zusammen für unser Leben, weil das Angesparte ja irgendwann auch weg ist? Unsere Sexualität war zu dem Zeitpunkt total am Boden. Wir hatten keine Zukunftsperspektiven und sind eigentlich durch ein paar Freunde erstmal, die wir von Bekannten letztendlich hier in dem Land kennengelernt haben, so, ja, ich sag mal, am Anfang erstmal so ein bisschen betreut worden, kann man sagen. So, dass wir erstmal Anschluss finden, erstmal ankommen und erstmal Klarheit wieder gewinnen. Und dann ging es eigentlich recht schnell dann um unsere Fähigkeiten und wie wir die einsetzen können. Das ging dann eigentlich recht fast, weil es war in Deutschland für uns schon klar, diese Idee von dem ortsunabhängigen Arbeiten ist schon ziemlich geil.
Mhm. Ja. Hattest du da vorher schon Erfahrungen mitgesammelt?
Ich habe mal reingeschnuppert noch in Deutschland, aber ich habe mich nicht wirklich konkret damit beschäftigt. Also da ich ja die Wochenendseminare schon gegeben habe und wusste, wie man halt das aufbaut, wie man Workshops macht und so weiter, mehrtägig auch, wusste ich, das kann man auch irgendwie online machen. Also ich habe mich mit Marketing zu der Zeit offline auch nicht viel beschäftigt, weil ich eigentlich durch die Akademie habe ich meine Berufung gefunden, wirklich. Also dieses Herzensthema, Menschen was an die Hand zu geben und zu sehen, wie die wachsen und dabei einen praktischen und einen theoretischen Ansatz miteinander zu kombinieren, da musste ich nicht groß nachdenken. Das ist einfach so geflossen aus mir und dann kamen die Leute auch auf einmal. Also es war irgendwie nicht so, dass ich mir konkret einen Plan gemacht habe und Gedanken gemacht habe, so und so wird es dann kommen und das sind die Fakten, das sind die Statistiken und das sind die Zahlen und so läuft's, also businessplanmäßig, so überhaupt nicht, sondern ich habe mich einfach reingestürzt und war mit meinem Herzen so im Vertrauen, weil mir das auch so viel Spaß gemacht hat und die Resonanz der Menschen einfach so gut war, dass ich gesagt habe, hey, ja, also wenn mich alle jetzt dahin stupsen, so nach dem Motto, hey, du machst das super, mach doch mal eigene Workshops, gib doch mal Gas und so, dann hat das irgendwie gefluppt. Genau. Und das dann natürlich aufzubauen, wenn man in einem anderen Land ist, wenn einer einen noch nicht kennt, gerade auch im Online-Bereich, du kommst halt neu auf die Bühne, keiner kennt dich, du hast nichts, worauf du zurückgreifen kannst. Das war dann für meinen Verstand anfangs echt ein Riesenproblem.
Wie bist du damit umgegangen?
Naja, also ich bin dann eigentlich in einen Lernmodus, einen Non-Stop-Lernmodus reingefallen und habe gedacht, also ich habe eigentlich meine Intuition, meine Herzensanbindung verloren in der Zeit, weil ich dachte, ich brauche all das, was die Marketer mir online sagen, was ich brauche, um erfolgreich zu sein. Und ich habe meinen eigenen Glauben so von deren Ideen infiltrieren lassen, dass ich glaube, ich erst mal 1,5 Jahre mir eigentlich alles reingepfiffen habe und alles ausprobiert habe. Und dann ging das ja nicht, ja, weil ich habe ja das noch nicht gehabt und ich musste das noch können und dies und jenes und also das war erstmal eine krasse Lernphase, bis ich dann wieder den Anschluss zu meinem Herzen, zu meiner Intuition gefunden habe und sich dann viele Dinge einfach ergeben haben. Und es wurde dann wieder einfacher. Und ich durfte mich nochmal verlieren, um mich wiederzufinden, aber dann wiederfinden auf einer tieferen Ebene, was so schön ist, dass ich auch immer wieder mich selbst gerne verlieren möchte, weil diese Schätze bergen aus sich selbst ist einfach so geil. Aber das Problem ist halt, in dem Moment, ja, wenn dir die Leute sagen, du bist immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In dem Moment, wenn dir der Arsch auf Grundeis geht und du noch 20 Euro in der Tasche hast und nicht weißt, wie du die Miete bezahlen sollst, wie du einkaufen gehen sollst, etc. Und wenn dir dann jemand sagt, ja, du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort, empfinde ich das als verbale Gewalt. Weil du kannst das immer erst erkennen, wenn eine gewisse Zeit ja ins Land gegangen ist und du zurückblicken kannst auf den Moment und weißt, dadurch ist krass eine Veränderung eingetreten. Dadurch hat sich mein Waggon, sag ich mal, auf den Schienen des Lebens, wir haben mal kurz Stopp gemacht, wir haben die Schiene gewechselt und sind wieder losgefahren. Und für diesen Stopp braucht es halt wirklich auch mal eine Wand. Und die war halt dann da. Und mittlerweile kann ich solche Wände mit offenen Armen entgegennehmen, weil ich weiß, was sich dahinter so Schönes entdeckt. Also egal, was passiert, sich immer zu sagen, gut. Gut, dass das passiert. Gut.
Was ist das Geschenk dabei, sagt mein Coach immer.
Ja, genau. Ja, was ist das Geschenk dahinter?
Jetzt hast du erwähnt, dass du, oder das höre ich so raus, dass du jemand bist, der so intuitiv unterwegs ist und auch so Dinge ausprobiert. Das lässt darauf schließen, dass du auch vorher schon jemand warst, der viel ausprobiert hat. Was hast du da für Erfahrungen gesammelt, die dein Leben geprägt haben? Du hast ja da in unserem Vorgespräch schon mal sowas angedeutet.
Mhm. Ja, also als ich meine Ausbildung gemacht habe zum informationstechnischen Assistenten und im Außendienst unterwegs war und Kopierer repariert habe, da bin ich aus der Ausbildung rausgekommen mit einer Power im Sinne von, wow, ich habe Lust, Dinge zu optimieren, Sachen zu verbessern, ich habe Lust, es den Menschen einfacher zu machen. Ja, das war irgendwie so ein Thema, was sich schon durch mein ganzes Leben irgendwie so durchzieht. Egal in welcher Phase meines Lebens war das immer so ein Thema. Ich habe Lust, Dinge zu erklären, etc. Und in dem Job hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass da keiner Interesse dran hat. Also der Chef nicht, das ist so umständlich, das geht nicht, das kostet kein Geld oder kostet Geld oder etc. Die Arbeitskollegen haben gesagt, hör mal, sei mal nicht so fleißig, dann nachher müssen wir auch so fleißig sein, etc. Und da habe ich dann irgendwie schon so gemerkt, oder da habe ich dann auch angefangen, mich selbst dann irgendwie so klein zu machen. Dann zu sagen, okay, ja, will ja irgendwie nicht, aber gut, dann gebe ich mich zufrieden mit dem Leben, was ich hatte. Und das ging nicht. Und irgendwann kam dann Network Marketing zu mir, über fünf, sechs Ecken, da ging es um eine Einkaufsgemeinschaft. Und die Idee fand ich eigentlich ganz toll. Und dann habe ich mich da reingefuchst und habe dann gesehen, wow, es gibt so viele andere Modelle, wie man Geld verdienen kann, von denen habe ich noch nie was gehört. Das ist ja interessant. Und dann habe ich gedacht, naja, kannst ja mal ausprobieren. Und anderthalb Jahre später, 20.000 Euro weniger auf der Tasche, habe ich dann meine Erfahrungen damit gemacht, wie sehr man doch Dingen verfallen kann mit dem Problem. Ich habe damals auf Menschen gehört, die nicht das hatten, was ich wollte. Und es gab aber auch Menschen, die dabei waren, die das hatten, was ich wollte. Also finanziellen Erfolg, ne, finanzielle Fülle, klar. Um dann ein entspannteres Leben auch führen zu können und sich die Dinge leisten zu können, wie ich dachte, was jetzt wichtig wäre für mich. Das Problem war nur, dass ich nicht erkannt habe, dass die Menschen, die die Dinge hatten, die ich haben wollte, auch einen gewissen Weg hatten. Nur den sie auch mir beibringen konnten. Und es gab halt welche, die sind an einem ganz anderen Punkt gestartet als ich. Also die konnten mir von meinem Standpunkt aus nicht helfen, nicht sagen, du musst es so und so machen und dann kommst du dahin, wo auch ich bin. Und als ich meine gesamte Freundesliste, Bekanntenliste, Familie und wer da auch immer war, komplett verbrannt habe und die mich nicht mehr sehen wollten, weil ich denen so auf den Keks gegangen bin mit diesem Einkaufsgemeinschaft, ja, war ich eigentlich an so einem Nullpunkt angekommen, wo ich dachte, okay, das kann es ja jetzt nicht sein. Die Empfehlung oder die Aussprache von den Leuten, die mich angeleitet haben, waren, Bastian, weißt du, es gibt irgendwann so schwierige Zeiten und da muss man einfach durch. Und das war dann das Ende der Hilfe. Und da habe ich gedacht, so, ja, also kann es ja nicht sein. Und ich habe dort jemanden kennengelernt zu der Zeit, der gesagt hat, du, das ist ja alles hier ganz schön, aber da weiß ich ja nicht, wenn ich das und das tue, verdiene ich am Ende des Monats das und das. Lass uns doch mal zusammen hier Wasserfilter verkaufen. Die Leute brauchen sauberes Wasser, das tut denen gut, die können damit lecker kochen. Deren Nierensteine, Gallensteine, Blasensteine lösen sich mit der Zeit bei dem sauberen Wasser auf. Denen geht es besser, die haben mehr Energie. Ist doch eine super Sache. Und dann bin ich tatsächlich, ich habe mich dann darauf eingesetzt, ich habe gesagt, okay, wenn du weißt, wie das geht und du mir das zeigen kannst, von null auf, dann machen wir das. Und das hat er dann auch getan. Und dann war ich, ja, ich glaube, dann war es ungefähr 1 bis 1,5 Jahre waren es dann Wasserfilter. Anfangs noch für eine andere Firma und später bin ich dann zu einer großen Wassermesse nach Amsterdam gefahren, die Aquatec, und habe dort mir die ganzen Hersteller angeguckt. Weil ich ja einen technischen Hintergrund hatte, war ich auch dafür interessiert, wie funktionieren die Maschinen, was macht das im Körper. Zu der Zeit war ich ja schon mit Spiritualität und mit alternativen Medizin so ein bisschen zugange. Und habe dann noch verstanden, was das Wasser letztendlich dann im Körper dann anrichtet, also was es tut, ja. Und dann habe ich mir, oder dann haben wir uns einen Hersteller rausgesucht, haben die Maschinen bestellt und haben die für unseren Preis verkauft. Und das hat eine Zeit lang richtig gut funktioniert und ich habe verdammt viel Geld verdient. Ich habe mein Jahresgehalt, was ich vorher bei den, ja, bei den Kopierreparierer verdient habe, in einem Monat verdient. Das, was ich zu dem Zeitpunkt aber nicht verstanden hatte, war, dass man auch da bei der Selbstständigkeit mal ein bisschen nach vorne gucken darf für die Monate, wo es halt nicht so gut läuft. Weil wir haben dann danach eine Zeit lang so gut wie gar nichts verkauft. Und tja, so ging es dann hoch und runter. bis zu dem Zeitpunkt, wo wir mit einer Bank zusammenarbeiten wollten, weil wir gesagt haben, wenn die Leute jetzt 1.500, 2.000 Euro für einen Wasserfilter ausgeben, dann wäre es ja schön, wenn sie auch eine monatliche Rate haben können. Ja, weil viele da einfach eine niedrige Hemmschwelle haben und sagen, ja, was sind denn da 20, 30 Euro im Monat dafür, dass wir sauberes Wasser haben? Machen wir gerne. Und wir haben mit 5 Banken gesprochen und dann gab es nur noch eine Bank, die noch offen war und die haben sich dann bei uns gemeldet. Und das war dann der Moment, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, wo die Bank uns sagte, nein, wir können sie nicht aufnehmen, weil sie noch nicht 2 Jahre existieren und noch keine 200.000 Euro Umsatz gemacht haben. Und dann ist dem Kollegen das Telefon aus der Hand gefallen und ich war am ganzen Körper am Zittern und ich wusste nicht, weil die Rechnungen haben sich gestapelt und ich wusste nicht, oh Scheiße, wie soll das denn jetzt weitergehen? Wie soll denn das funktionieren? Wir haben noch 20 Euro in der Tasche. Wie sollen wir jetzt tanken fahren, um noch Kunden zu besuchen? Oder sollen wir uns was zu essen kaufen? Der Kühlschrank ist fast leer. Also, puh, das war krass. Aber das hat mich dann auf diese Spur geführt, dass ich mich eigentlich, ich habe mich dann, ja, eigentlich ablenken wollen mit meinem Hobby, freie Energie, und habe mich eigentlich eher darin geflüchtet. Und dass daraus dann diese Akademie und all das entsteht und dass ich 100 Menschen helfen konnte, ihr Leben komplett umzukrempeln, das war mir zu dem Zeitpunkt natürlich nicht klar. Aber das hat letztendlich dazu geführt.
Vom Wasserfilter zur Sexualität. Ich mache jetzt gerade nochmal den Sprung.
Ja.
Ist ja auch eine spannende Entwicklung. Wie kam es letztlich dazu, dass dann das Thema geworden ist, mit dem du oder mit dem ihr euch jetzt beschäftigt?
Ja, es war eigentlich eigentlich bedingt durch meine eigene Entwicklung. Also meine Frau habe ich kennengelernt, weil sie Teilnehmerin eines meiner besten Seminare war. Und wir sind dann relativ schnell kollidiert, wie ich sage. Und als wir dann zusammenkamen, gab es dann nach so ein paar Wochen bei ihr dann einen Kurzschluss, wo sie dann, das war ein Samstag und wir hatten ich hatte ein Seminar, ein Zweitagesseminar, Samstag und Sonntag, und wir hatten vorher Sex. Und der war halt so kurz war halt ein bisschen kürzer als sonst, aber ich kannte es ja halt auch fast nicht anders. Und die Frauen zuvor hatten ja nie irgendwie was dazu gesagt. Und meine damalige noch nicht Frau, ja, lag dann da und hatte so einen versteinerten Blick. Und dann habe ich mich angezogen und sagte zu ihr, ist was? Und dann ist es aus ihr rausgeplatzt, ja, dass sie total unzufrieden damit ist. Sie fühlt sich so, als wird sie gar nicht beachtet bei dieser ganzen Sache. Du machst dein Ding, du hast deinen Spaß und ich liege hier und habe gar nichts davon. Das ist doch scheiße. Und sie kannte das vorher halt noch gar nicht. Sie hatte noch nie einen Mann gehabt, der halt eine Minute oder zwei kann und dann nicht mehr. Ja? Und dann bin ich halt mit einem sehr unangenehmen Gefühl, weil ich konnte es dann in dem Moment auch nicht irgendwie klären. Und es stand einfach so eine emotionale, gigantische Ladung mir entgegen. Dann bin ich damit in die Schulung gegangen und habe versucht, den ganzen Tag irgendwie das so zu kaschieren. Und das war eigentlich so der Anbeginn, meine eigene Sexualität auch mal zu hinterfragen, weil durch diesen Moment, ist meine Männlichkeit in den Keller gefallen, mein Selbstwert ist unter die Skala gerutscht. Ich war, ich hatte totale Versagensängste, ich hatte Verlustängste, ich war total am Boden, was das anging. Es ging so weit, dass ich die Sexualität tatsächlich auch gemieden habe, weil ich einfach so Angst davor hatte, wieder zu versagen. Ich war ständig in meinem Kopf und jedes Mal, wenn es dazu kam, dass wir uns vereinigt haben, dann war in meinem Kopf nur ganz laut, nicht kommen, nicht kommen, du musst dich kontrollieren, nicht kommen, nicht kommen. Und das war einfach alles andere als schön, alles andere als spaßig. Und da dieses Thema sehr lange anhielt, ich habe mich dann viel mit allen möglichen Techniken beschäftigt, die es da gibt im deutschsprachigen und englischsprachigen Raum, von Abdrücken, Luft anhalten, gewisse Atemtechniken, gewisse Stoßtechniken, Energie ziehen, mit den Tantra-Leuten habe ich mich beschäftigt, mit den Daoisten. Ich habe mir alles Mögliche eigentlich gegeben, was ich dazu finden konnte und hatte dadurch noch mehr Leistungsdruck, weil jetzt wusste ich ja, was ich machen konnte. Aber das Problem war, dass je mehr Technik ich gelernt habe, desto mehr war ich in meinem Kopf und desto weniger Kontrolle hatte ich. Und das war für meine Frau halt zu dem Zeitpunkt halt auch total frustrierend, weil Sie sagte, jetzt hast du doch das alles. Du weißt doch jetzt, du kamst zu mir und hast gesagt, ah, jetzt verstehe ich, weil so und so. Und jetzt, es tut sich doch nichts. Und es ging dann so weit bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann weinend vor mir lag und sagte, ich weiß doch nicht, was ich tun soll. Was soll ich denn tun? So, was kann ich denn tun, außer liegen wie ein Brett? Ich mach doch noch nicht mal was. Ich bewege mich doch noch nicht mal. So, und irgendwann kam dann auch in diesem Lauf dann das Thema Polyamorie dann zu uns, weil sie dann immer mehr Gedanken oder Träume hatte, Sex mit anderen Männern. Und dann war ein befreundetes Pärchen bei uns in der Umgebung, da war noch eine zweite Frau dabei plötzlich. Und dann kam das Thema der Polyamorie zu uns. Polyamorie, genau. Und für meine Frau war das zu dem Zeitpunkt total, wow, das ist ja interessant. Also, wie macht ihr das? Wie geht denn das? Also, zwei Partner und so, das ist ja interessant. Da war gleich so die Tür offen, naja, dann, wenn das halt mit dir jetzt nicht klappt, vielleicht können wir einen Mann dazu holen, der dich dann irgendwie begeistert, da besser drin zu werden oder so. Und sie hat sich natürlich auch erstmal eine ordentliche Flasche Wein in den Kopf gekippt, bis sie mir dann sagen konnte, du, ich glaube, da ist noch ein anderer Mann und vielleicht könnten wir das ja vielleicht mal ausprobieren. Und das war für mich dann wieder so ein Schlag in die Weichteile, wo ich dann dachte, okay, krass, ja, jetzt wird es ja noch krasser, weil die Verlustängste jetzt real werden. Und darüber haben wir dann den Andreas Krüger kennengelernt. Das ist ein Schulleiter, Homöopath, Therapeut aus Berlin, der die Samuel-Hahnemann-Schule in Berlin leitet. Und der hat sich in einem YouTube-Video offen für die Polyamorie ausgesprochen und hat gesagt, für die Frauen ist es völlig natürlich, sich so zu verhalten. Das ist von alter Zeit her noch so in uns drin. Und für meine Frau war das ja total, wow, der rollt den Teppich aus, ich kann jetzt mich darauf einlassen. Also, dann hat er auch ein Seminar angeboten auf Mallorca und da ging es auch darum, mit verschiedenen Behandlungsmethoden seine Thematiken zu bearbeiten. Und wir haben dann gesagt, okay, ich gehe auf meine Sexualität dort ein und leider auch für sich auf ihre Bereiche und wir machen dieses Seminar, diese Seminarwoche auf Mallorca mal mit. Hatten dann noch ein nettes Gespräch mit Andreas und der hat uns dann eingeladen auf die Schamanentage nach Berlin. Und dann waren wir bei ihm in der Schule für 2 Tage und da sind meine absoluten Ängste hochgekommen. Ich habe zu dem Zeitpunkt nie da mit irgendjemandem drüber gesprochen, auch nicht Lala gegenüber, was für Ängste ich da hatte. Aber ich habe gedacht, das wird ein Fick-Seminar. Ich habe gedacht, ich habe das Problem, dass meine Frau irgendwie, vielleicht mit jemand anderen, ja, dann kann man das ja nur klären, indem du jetzt mal zuguckst, wie deine Frau mit jemand anderen zugange ist. Und all so ein Quatsch ist mir in den Kopf geschossen. Und dann lerne ich auch noch einen guten Herzensbruder kennen. Zu der Zeit war mir das nicht klar. Ich dachte eigentlich, das ist der Mann. Also ein glatzköpfig, 2 Meter, ein richtiger Muskelprotz und hey, einer aus Bremen, so Mensch, ihr seid ja cool drauf, ihr seid ja Knorke. Single. Ja, und da war bei mir natürlich alles klar, okay, das wird derjenige sein. Gottes Willen, ich habe solche Angst. Und dann sind wir da hingefahren. Und noch bevor es dazu kam, dass wir hingefahren sind, hat man auf den Schamanentagen uns gesagt, oh, ihr seid so süß, ihr beiden, seid ihr eigentlich verheiratet? Und wir so, nein. Und dann sagte der Andreas selbst, du, auf dem Seminar, wenn wir nach Mallorca gehen, ne, dann kann ich euch verheiraten. Habe ich schon mal gemacht, schamanisch. Habt ihr da Bock zu? Und meine Frau natürlich, oh, in der blauen Lagune heiraten? Oh ja, das machen wir. Ja, und dann sind wir nach Mallorca geflogen und haben das ganze Spielchen mitgemacht. Haben da einige krasse Themen bearbeitet und am Ende der Seminarwoche dann geheiratet. Und die Seminargruppe ist dann weggefahren und wir waren dann noch ein paar Tage da in den Flitterwochen oder Flittertagen und sitzen auf der Terrasse oben und ich denke, boah, jetzt ist das Thema endlich durch. Wir haben uns füreinander entschieden und es ist so schön. Und dann sagt meine Frau zu mir, weißt du, und auch wenn jetzt noch jemand Drittes dazukommt, ist das völlig in Ordnung. Und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich hatte solche Angst. Ich sag, was? Was? Wie kann das denn jetzt sein? Sie hatte noch einen Satz hinterhergeschoben, der mir dann eigentlich doch ein paar Glücksgefühle gegeben hat, weil sie sagte, auch wenn der Dritte aus uns entsteht. Und dann dachte ich, ja, natürlich möchte ich, dass du unsere Kinder genauso liebst wie ich. Das will ich ja auch. Aber das Thema Polyamorie kam dann doch nochmal zu uns, als wir dann einen kurzen Zwischenstopp gemacht haben in Portugal, bevor wir dann nach Paraguay rübergegangen sind. Da waren wir nämlich bei einem guten Freund auf einer Kinta für ein paar Monate. Und da haben wir tatsächlich den Mann in unser Leben gezogen, der die Möglichkeit dieser polyamoren Beziehung auch öffnete. Weil zwischen meiner Frau und ihm es irgendwie gefunkelt hat. Und unsere Sexualität war immer noch am Boden. Und dann sind wir nach Paraguay ausgewandert. Und keiner von uns dreien hat das irgendwie großartig thematisiert oder ausgesprochen. Aber ich habe die ganze Zeit gespürt, da ist irgendwas, da funktioniert irgendwas. Und es gab immer wieder Streit, immer wieder. Und dann waren wir in Paraguay und dann sagte mir meine Frau, du, ich glaube, ich liebe den Mann. Ich fliege da jetzt mal hin und finde das heraus. Und das war dann hier in Paraguay der Punkt, wo wirklich der absolute Nullpunkt erreicht war bei uns. Wir hatten kaum noch Sex. Wir waren total emotional gereizt, alle beide. Es war so ein Riesenproblem. Alle anderen Lebensbereiche waren auch alle im Keller. Uns ging es finanziell nicht gut. Wir hatten keine vernünftigen Kontakte zu Menschen. Wir saßen die ganze Zeit aufeinander und waren einfach nur von dem anderen angepisst, kann man sagen. Und dann ist sie geflogen nach Madrid und von Madrid nach Portugal und ist zu diesem Mann hin. Und ja, ich habe die ganze Zeit mir Fragen gestellt, ist das jetzt das neue Lebenskonzept für die Welt? Ist die Monogamie durch? Was hat es jetzt damit auf sich? Ist die Liebe das Allmächtige? Geht es darum, mehr in die Liebe zu gehen und sein Ego nach hinten zu stellen? Und nach ein paar Wochen hat sich meine Frau dann bei mir gemeldet und hat gesagt, du, ich habe erkannt, dass das hier eine reine Ego-Show war. Das war keine wahre Liebe. Und mir ist klar geworden, dass ich mit dir zusammen den Weg gehen will. Und mit keinem anderen. Und dann kam sie zurück und von da an haben wir weiter an diesem Thema des vorzeitigen Samenergusses gearbeitet und haben auch beide, also es sind da schöne Bücher zu uns gekommen und Ideen und Inspirationen und haben dann eigentlich für uns selber einen Weg gefunden, wie wir das Thema wirklich an der Wurzel klären können, sodass wir heute, also ich als Mann, multiple Orgasmen erleben darf, mir aussuchen kann, ob ich jetzt eher kuliere oder nicht. Wir eine Sexualität leben, die so tief ist und so mich stark in meiner Männlichkeit verwurzelt und meine Frau so stark in ihrer Weiblichkeit, dass wir merken, dass das so einen schönen Einfluss auch hat auf alle anderen Lebensbereiche, wie viel das harmonisiert, wie viel das zusammenschweißt, wie viel das an Entwicklungspotenzial in sich trägt. Und wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo wir sagen, ja, wir bewegen jetzt so in die Richtung, dass wir jetzt sagen, wir hätten ganz gern jetzt ein Kind. Aber bewusst, dass wir uns bewusst mit den ganzen Vorgeplänke beschäftigen, weil wir wissen, welche Prägungen wir von unseren Eltern mitgenommen haben. Wir haben beide sehr viel Aufarbeitung gemacht zum Thema Ahnen, mit Schamanismus sehr viel gearbeitet, geistiger Aufstellung. Also alle möglichen Themen, die wir selber auf unserer Reise gelernt haben, haben wir bei uns selbst auch angewandt, um viele Themen zu klären. Und wir stellen uns einfach vor, einen Hafen zu bilden für vielleicht zwei nette Menschen, die jetzt hier durch uns niederkommen dürfen, die ein anderes Fundament haben, wo sie starten können als wir. Weil ich wünsche mir eigentlich, oder wir beide wünschen uns eine Welt, in der die Menschen von Tag 1, wenn sie hier auf die Erde kommen, ihr volles Potenzial entfalten dürfen und auch die Hilfestellung dafür bekommen, das machen zu können. Und das fängt halt ja wirklich schon lange vor der Geburt an. Wir beschäftigen uns auch gerade mit Hypnobirthing, wo es auch darum geht, dass die Frau eine wunderbare, entspannte Geburt haben kann, wo der Mann auch wirklich mit dazu beiträgt, dass die Frau in eine Art Trance fällt, um diesen natürlichen Geburtsprozess initiieren zu können, ohne dass es da große Einwirkungen und Hilfe von außen bringt. Und gerade durch unsere Sexualität und das, was wir gelernt haben, was die Muskelverhärtung bei der Frau in dem Vaginalkanal letztendlich auch ausmacht, weswegen wir so eine starke, harte Sexualität auch in der Gesellschaft leben und kennen, dieses pornografisch Verzerrte, wissen wir, dass die Geburt, dass sich das natürlich auf die Geburten zusammenschlägt. Also da kommt wieder mein Aspekt von den Punkt mit dem Punkt verknüpfen und den dazu und dann macht auf einmal das alles Sinn, warum es so ist, wie es ist. Und wenn wir da an den richtigen Stellschrauben drehen, kann so viel im Nachhinein entspannter und angenehmer für uns werden, sodass das Thema Entspannung eigentlich in alle Lebensbereiche reinfließt. Und mit der Sexualität hat es bei uns dann da definitiv angefangen.
Sehr, 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 sehr spannend und umfangreich. Ja. Ich habe eine Frage in Bezug auf, was war dann letztlich der Knackpunkt, der dich dazu gebracht hat, mit deiner Sexualität einen anderen Umgang zu finden? Du hast dann erzählt, multiple Orgasmen und selbst zu kontrollieren, wann du ejakulierst und nicht. was waren so die entscheidenden Elemente? Du hattest dich ja vorher schon mit ganz vielen Themen beschäftigt, vieles ausprobiert, bist immer wieder gechallenged worden. Was war dann für dich so das Elementare, wo es dann wirklich, wo es nicht nur dann hier oben im Verstand angekommen ist, sondern wirklich auch in der Psyche und im Körper gewirkt hat?
Das Erste, was mir sehr geholfen hat, war zu verstehen, wie ich mich schon konditioniert habe, durch meine Art und Weise zu masturbieren, als Jugendlicher schon, schnell zu kommen. Weil wenn du dir ein Porno anschaust, dann willst du ja nicht eine halbe Stunde dazugange sein. So. Das war Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei, mir bewusst zu werden, wie stark ich meinen Verstand nutze. Ich habe den so stark ausgebaut, dass ich zu einem Tagträumer abgestempelt wurde. Ja, weil ich so in die Fantasie reingehen kann. Das habe ich natürlich in der Sexualität genauso gemacht. Ich habe mich darauf gefreut, was jetzt kommt. Ich habe mich so geil gemacht schon im Kopf, dass es dann physisch gar nicht mehr viel brauchte, dass ich gekommen bin. Das war dann der zweite Punkt. Mir ist dann auch bewusst geworden zwischen den beiden Systemen, dem Parasympathikus und dem Sympathikus, wie ich mich auch durch diese mentale Stimulation auch meinen ganzen Körper in eine Anspannungsstimmung bringen, meine Muskulatur sich anspannt, sodass ab einem gewissen Punkt, es gibt ja diesen Point of No Return, wo der Mann dann einfach ejakuliert, weil er nicht mehr anders kann. Ich habe mich halt schon sehr nah daran bewegt, immer wieder durch die mentale Stimulation. Und dann war es zusätzlich auch noch die Situation meiner Partnerin. Also Laila war zu dem Zeitpunkt mir von einer sehr männlichen Sexualität geprägt. Also sie war nicht feinfühlig, weil ihre Muskulatur total verkrampft war. Sie hatte eine sehr ausgeprägte Sexualität, bevor wir uns kennengelernt haben. Und da haben sich ganz viele Traumata angesammelt. Und es kam auch irgendwann das Thema der Yoni-Massage. Also Yoni ist ja das Sanskrit-Wort für Vagina oder für Vulva. Beschreibt eigentlich alles, plus die Gebärmutter. Eine Yoni-Massage zu geben, um damit auch tief sitzende Traumata in dieser Muskulatur zu lösen. Und bei dem ersten Ansatz, den ich da gemacht habe bei ihr, mussten wir nach noch nicht mal eine Minute abbrechen, weil ihr die Tränen kamen. Also da waren, ich habe ein paar Punkte berührt, wo so tief sitzende Traumata drin waren, die einfach hochgeschossen sind. Und sie hat dann ein halbes Jahr gebraucht, um sich dann nochmal auf dieses Thema einzulassen, wo ich ihr dann auch eine Massage auch im äußeren Bereich und auch im inneren Bereich geben konnte, wo es eigentlich auch nur darum geht, wirklich diese Thematiken zu lösen. Ja, also es geht nicht um irgendeine dass ich mich daran aufgeile oder sonstiges, sondern ich bin eigentlich für die Frau bloß da, um diese Thematiken anzugehen. Und später auch im Sexualakt mit dem Lingam selbst diese Blockaden zu lösen durch eine Art von Sexualität, die dem Slow Sex eigentlich recht ähnlich kommt. Also es war dann so, dass uns einmal bewusst geworden ist, sie hat ein Verlangen, sie hat eine fordernde Yoni, was auch die vorzeitige Ejakulation begünstigt. Wir sind beide immer wieder mit einer Perspektive in die Sexualität gegangen oder dass wir jetzt Sex haben, dass wir sagen, okay, die Vergangenheit war nicht existent, wir haben jetzt hier ein leeres Blatt und fangen wieder bei Null an. Egal was war, wir fangen bei Null an, was mir auch sehr geholfen hat, den Druck zu nehmen. Ja, und dann dieser Slow Sex, also dass es wirklich darum geht, einfach mal zusammenzukommen und einfach sich nicht zu bewegen, dass man sich an dieses Gefühl des in der Frau sein erstmal auch gewöhnt. Weil man das durch die Art und Weise, wie man Sex gelebt hat, ich das nicht gewohnt war, lange einfach zu verharren in der Frau. Sondern es war immer ein Rein- und Rausspiel in allen möglichen Stellungen, bis der ein oder andere dann gekommen ist und dann ging es irgendwie auch mal anders weiter. Und das hat auch nochmal ein Riesentor für uns geöffnet, wo wir gemerkt haben, wow, okay, das Thema, was ich da auf alle Bereiche durchzieht, ist Entspannung. Also die mentale Entspannung, die emotionale Entspannung, die physische Entspannung und auch die spirituelle Entspannung. Also nicht zu viel diese ganzen Dogmen aus gewissen Systemen mit reinbringen. Also im Tantra gibt es gewisse Vorschriften, gewisse Ansichten, wie man das zu praktizieren hat. Bei den Taoisten auch, bei den Daoisten auch. Und wir haben uns immer wieder so ein paar Bruchteile genommen, wo wir gesagt haben, okay, damit gehen wir konform, das ist unsere Wahrheit. Wir probieren das jetzt mal aus. Und die anderen Sachen, das ist wieder zu viel im Kopf sein, so gefühlt. Also dann muss ich mich jetzt darauf konzentrieren, anstatt wirklich präsent bei der Frau zu sein. Und die Summe summarum aus all diesen hat mich dann letztendlich dazu geführt, dass ich meinen Orgasmus und was ich damals noch zusammengelegt habe mit der Ejakulation. Ich dachte, Orgasmus, Ejakulation ist aber Mann das Gleiche. So konnte ich mehr und mehr meine Ejakulation wirklich kontrollieren, im Sinne von, dass ich bestimme, wann ich das möchte oder wann nicht. Und dadurch hat sich der Orgasmus an sich immer mehr davon abgespaltet, sodass ich auch allein durch den Sex an sich, also es ist mehr so ein Liebemachen geworden als dieses Sex, weil das, was man mit Sex verbindet, hat dann mit dem nicht mehr so viel zu tun. Dieses Liebemachen, dieses wirklich Dasein für den Partner hat dann wirklich diese Impulse in mir gestartet, Orgasmen zu erleben, abgetrennt von der Ejakulation. Und anfangs war das für mich irgendwie noch nicht so klar, was da im Körper passiert, was das jetzt irgendwie war. Es hat sich gut angefühlt. Und das hat sich eigentlich dann vom Genitalbereich über den ganzen Körper dann, so mit der Zeit ausgewirkt. Bis zu dem Punkt, dass ich merke, je mehr ich mich hingebe, je mehr ich mich fallen lasse in dem Akt an sich, desto multiorgasmischer werde ich. Und ich habe, wenn ich heute mit Männern spreche, höre ich immer sehr oft, dass auch nicht nur die Frauen das Thema haben, sich hinzugeben und sich fallen lassen zu können, sondern auch die Männer wollen das. Die wollen sich auch fallen lassen. Aber wenn du das Problem hast, zu früh zu kommen, dann ist fallen lassen das Letzte, was du machen möchtest. Und all diese Techniken, die ich gelernt habe, Start-Stopp-Techniken, ja, wo du dich durch die Selbstmasturbation bis zum Höhepunkt fast bringst, bis kurz vor dem Point of No Return und dann wieder Pause machst, das war auch wieder ein kontrolliertes Anspannen, Entspannen, Anspannen, Entspannen, anstatt dauerhaft in die Entspannung zu gehen. Und ich habe halt gemerkt, wenn ich mich beim Masturbieren beispielsweise bewusst im Beckenbereich entspanne, dann kann eine physische Penetration, wer weiß was, passieren. Da gehe ich nicht durch die Decke, da komme ich nicht zu dem Punkt, wo ich sage, oh, jetzt kann ich, jetzt muss ich aufhören. Und das ist ja auch das, was beim Sex bei uns damals überhaupt nicht so praktisch war. Dieses, du bist gerade mit der Frau zugange und hast dieses Thema. Jetzt merkst du, du kommst jetzt in eine Richtung, wo es schwierig wird, also stoppst du. Die Partnerin weiß Bescheid. Ja, das kann helfen, wenn die Partnerin das auch weiß. Aber wenn du dann in einem gewissen Rhythmus bist, dass die Frau kurz vor dem Orgasmus ist und du stoppst dann ist das ganz schön frustrierend. Also es ist nichts, was man so wirklich praktisch mit der Partnerin ausüben kann. Und da haben wir einfach für uns so ein paar Methoden einfach entwickelt, wie wir gemerkt haben, das können wir jetzt zusammen ausleben, ohne dass es dieses Rausziehen, jetzt musst du oben an der Eichel abdrücken und dann gibt es noch am Damm unten noch so einen Punkt, da darfst du auch nochmal drücken. Ein Freund hat zu mir die Tage gesagt, ja, das klingt ja irgendwie wie Zirkussex. Also wenn du da irgendwelche Manöver startest, so zwischendurch, um irgendwie dich zu kontrollieren, also es hat ja mit Sex dann nicht mehr wirklich viel zu tun. Und Spaß? Nein, das macht ja dann auch keinen Spaß. Und auch diese Denke, dass manche Männer immer noch denken, also multiple Orgasmen will ich ja nicht haben, weil dann bin ich ja total erschöpft, das ist ja voll anstrengend. Weil sie immer noch denken, sie müssten jedes Mal, ejakulieren. Und einfach auch diese Denke mal freizuschaufeln und zu sagen, Leute, an diesem NoFap zum Beispiel ist ein bisschen was dran. Wenn du es kontrollieren kannst und bewusst einsetzen kannst, du sparst tatsächlich Energie und du lädst dich auch durch die multiple Orgasmen auch immer wieder auf. Also ich habe gemerkt, dass meine Tagesenergie einfach eine andere ist. Wir schwingen einander, wir gehen anders in die Arbeit heran, wir begegnen anders den Menschen. Und ja, also wenn das mal ein Nebeneffekt ist, dann wünsche ich mir für die ganze Welt.
Sehr schön. Ist das dann so eine tantrische Technik, die du dann da anwendest? Also weil aus dem Bereich habe ich das schon mal gehört. Oder was hat es damit genau auf sich?
Nein, also wir nehmen uns eigentlich konkret sehr viel Zeit. Früher war der Sex bei uns eine Sache von einer Minute bis maximal 10, 15 Minuten. So mit oder ohne Vorspiel. Und heutzutage nehmen wir uns tatsächlich bis zu 2 Stunden einfach Zeit füreinander. Also es nicht heißt, dass wir wirklich 2 Stunden ineinander stecken und dann irgendwelche Sachen da machen, sondern wir nehmen uns Zeit auch erstmal anzukommen. Also sich, auch Nacktheit ist ja auch ein Riesenthema, Scham dem eigenen Körper gegenüber. Selbstliebe ist auch für uns beide in unserer Arbeit auch ein ganz wichtiges Thema, weil die Scham, die ich auch anfangs hatte, wie wir in die Beziehung reingegangen sind und wie frei Laila da schon war, da konnte ich mir dann echt viel rausnehmen, konnte ich viel, viel lernen von ihr, meinen Körper so anzunehmen, wie er ist und mich auch nicht zu schämen für die allen Kanten oder Ecken oder was auch immer. Und dieses wirklich bei Licht in dem Raum den Partner nackt zu sehen und sich zu streicheln, einfach diese Berührung zu spüren, ohne auch eine sexuelle Intention dahinter zu haben. Also dass man wirklich mit einer Entspanntheit auch in diese Sache reingeht, egal was passiert ist, kann alles passieren und es ist alles in Ordnung. So. Und wenn heute mal ein Tag dafür ist, dann ist heute mal ein Tag dafür und wenn nicht, ist auch okay. Also einfach diesen Druck und diese Erwartungen auch rauszunehmen. Und durch dieses Zeit füreinander haben und sich Zeit füreinander nehmen und diese Berührung zu haben, kommt dann automatisch irgendwann der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt vereinen wir uns. Und das ist dann wirklich ein ganz bewusstes Eindringen, ein wirkliches Spüren. Weil wir haben jetzt gemerkt, dass wir beide früher sehr stumpf waren in der Wahrnehmung, was da unten eigentlich abgeht. Und dadurch, dass Laila in ihrer Muskulatur weicher geworden ist, ist sie auch feinfühliger geworden, gerade dort, für diese ganzen feinen Energien, die ja auch da ausgetauscht werden. Und das ist auch das, was im Tantra auch beschrieben wird. Also, dass dieser so ein Energieaustausch da stattfindet und dass man sich da auch drauf konzentrieren soll. Nur wir machen es einfach in der Art und Weise, dass wir sagen, egal was jetzt gerade kommt, egal was jetzt hochkommt, weil wir da mehr in die Intuition gehen, also mehr ins Gefühl, es ist einfach, dass es sich so intuitiv entwickelt. Also es ist kein bewusstes darüber denken und, ah ja, jetzt passiert das. Also eine Aufmerksamkeit, Achtsamkeit ist natürlich da, aber es ist nicht dann, damit machen wir jetzt was. Sondern es ist einfach, wir lassen uns treiben und wir merken, dass sich dadurch halt immer mehr und mehr, also Verbindung von allein von mir jetzt, vom Herzen, vom Verstand und auch von meinem Lingam, dass diese Dreierverbindung einfach stärker wird, bei ihr auch dementsprechend mit der Gebärmutter. Und dass wir zueinander auch auf den drei Ebenen immer eine immer stärkere Bindung aufbauen, sodass ja, Laila meine Gedanken halt auch schon lesen kann. Also es ist halt sehr krass. Ich komme jetzt auch so langsam in den Bereich, wo ich ihre Dinge einfach wahrnehme, was bei ihr so abgeht und wir immer wieder im Laufe des Tages so Überschneidungen haben. Und auch vom Herzen her einfach fühlen, wir wissen, was bei dem anderen gerade abgeht. Wir können darauf eingehen. Ich habe immer versucht, mit dem Verstand in der Partnerschaft alles zu reparieren. Ich komme ja aus dem Job, da ging es um Reparieren. Ja. Meine Mutter hat sich von meinem Vater getrennt, als ich noch klein war. Da musste ich die Mutter die ganze Zeit reparieren, weil die war ja kaputt. Und das habe ich in all die Beziehungen mitgenommen. Ja. Und das dann auch als Mann zu verstehen, wenn du mit einer Frau, die auch feinfühlig ist, zusammen bist, dann bedarf es da einfach eine andere Perspektive, eine andere Herangehensweise. Und das als Mann dann auch nochmal so freizuschalten, hat sich auch über die Sexualität mehr und mehr und mehr entwickelt.
Was hat dir dabei geholfen, dich mit dem Thema so auseinanderzusetzen, wie du das machst? Weil du sprichst ja darüber, als wäre das die Selbstverständlichste der Welt und ist es letztlich auch, aber gerade das darüber sprechen und genau. Gerade als Mann vor den ganzen Dogmen und vor den ganzen Bildern von Männlichkeit, wie ein Mann zu sein hat, gerade du hast es auch erwähnt, Pornos schauen, was da so an Bildern und Dingen transportiert wird, das ja auch Menschen prägt. Wie hast du das geschafft? Mhm. Was hat dir da geholfen, irgendwie damit heute so umzugehen und auch darüber so zu sprechen, wie du es jetzt tust?
Also mir und Laila hat es geholfen, einmal untereinander sehr offen mit dieser ganzen Thematik zu sprechen. Das ist auch was, was wir in unserem Coaching auch den Paaren und den Singles immer wieder an die Hand legen. Redet. Das ist unser allererstes Paarprinzip. Ja? Also reden. Das hilft sehr viel, weil es wenn wir nicht über Dinge reden, dann bleibt so viel Raum für Interpretation und das ist nicht gut. Dadurch, dass wir in der Partnerschaft so eine offene Kommunikation hatten und ich durch dieses Anschauen, dieses Rangehen an dieses Tabuthema, dieses peinliche Thema vor anderen Männern darüber zu sprechen und so weiter, als ich dann mit den ersten Männern, die auch in Behandlung oder die Therapeuten sind, sage ich mal, ja, das besprochen habe, konnte ich mich mehr öffnen. Also es war tatsächlich, dass Männer mit mir da offen drüber sprechen konnten, dass ich mich selber öffnen konnte. Und ich hatte zwei, drei gute Männer, Kontakt zu Männern, wo wir hier in Paraguay waren und wo meine Frau dann nach Madrid geflogen ist, zu dem anderen Mann. Und die wussten schon über unsere Thematik und die haben mir da auch sehr geholfen, das Thema nochmal irgendwie von einer anderen Perspektive zu sehen, klarer zu sehen. Also ich glaube, dass da ein Umgang mit Männern, also mit Herzensmännern, ja, wenn du Herzensmänner um dich herum hast und dieses Thema aussprechen kannst, dass das sehr viel schafft an Selbstwert. Weil bei mir war es dann so, als ich dann angefangen habe, da offen in meinem Freundeskreis drüber zu sprechen, waren natürlich sehr viele total fasziniert, so wie ich jetzt da einfach so drüber sprechen kann. Und es war halt spannend, wie sich dann immer mehr Männer mir dann anvertraut haben unter vier Augen. Du, ich habe da auch ein Thema mit. Und ich finde das gut, wie du darüber sprichst. Und ich finde das super. Was kann ich denn da machen? Weißt du? Also es hat sich irgendwie auch gezeigt durch meinen Umgang, weil ich denke, hey Leute, das ist krass. Jeder dritte oder vierte Mann in Deutschland ist damit belastet. Was hat das für einen Eindruck oder was hat das für einen Einfluss auf die Frauen? Was hat das für einen Einfluss auf unser Leben? Warum sind die Menschen in manchen Bereichen so deprimiert, so ja, reizbar, so wie sie sind, weißt du? Und vieles rührt da einfach her. Und ja, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt genau sagen könnte oder überlege, was war es jetzt so genau, dass ich dann da so mit rausgegangen bin? Ich glaube, das kam auch durch meinen Background, dass ich als Seminarleiter eh gerne vor vielen Menschen stehe und spreche. Und wenn du dann so eine Message hast, so hey, ich habe das Thema und ich habe mit Frauen dann darüber gesprochen, im engen Kreis, Lailas beste Freundinnen, und dann haben wir da offen darüber gesprochen und die waren auch schon sehr überrascht, wie ich damit umgehe. Aber es war auch schön, ihre Perspektive zu sehen, wie sie mich sehen als Mann. Weil meine Definition von Männlichkeit war zu der Zeit halt schlecht, weil ich mich ja nur über den Sex definiert habe als Mann. Und wenn du ein schlechter Liebhaber bist, bist du ja kein Mann. Dann bist du noch so dünn wie ich, dann bist du noch so schwach wie ich. Also passt ja überhaupt nicht zu dem Bild von Männlichkeit. Ja? Dann war ich eine Zeit lang auch nicht mehr erfolgreich. Ja, super, was bleibt mir denn da noch? Ja? Und die Frauen
also
haben
Zusammenhang in ist der Zusammenhang dahinter letztlich auch, dreht sich alles irgendwo so ein bisschen um den Selbstwert, oder?
Ja, voll. Also ich konnte mich ja selbst nicht annehmen. Ich konnte mich selbst nicht lieben. Und dadurch ging ja alles in den anderen Lebensbereichen ja bergab. Ja? Es gibt ja diese Thematik, wenn du dich selbst liebst, dann ist es egal, wen du heiratest. Ja? Das ist auch ein Thema, was bei uns in der Partnerschaft halt sehr hoch kam, dass wenn der eine Selbstliebe praktiziert und der andere nicht, dann fällt es schwer, den anderen zu lieben, auch wenn ich mich selbst liebe. Weil der andere wie eine Mauer zumacht. Du kannst mich nicht lieben, weil ich mich ja selbst nicht liebe. Weißt du, und das ist halt so eine krasse Wechselwirkung, die uns gerade in Beziehungen so krass hochkommen, weil, also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es gibt keinen stärkeren Spiegel für unser Leben und keinen besseren Trigger wie eine bewusste Frau, die deine Partnerin ist. Und das macht manchen Männern auch Angst. Und es hat mir auch eine Menge Angst gemacht, als mir das noch nicht bewusst war, welche Themen da hochkamen. Aber wenn, also das ist, woran ich glaube, wenn beide Partner bereit sind, bei sich selbst hinzugucken, sich ein paar gewisser Lebensprinzipien bewusst sind und auch ein gemeinsames Ziel haben, in der Partnerschaft gemeinsam zu wachsen, dann kann kein Thema kommen, was man nicht überwinden kann. Und ja, für mich war dieses Partnerwechseln in einer vorherigen Partnerschaft schon mal ein Thema, wo sie sagte damals, ja, die Sexualität mit dir ist nicht so, ich wünsche mir eigentlich so ein bisschen mehr und draufknüppeln und was weiß ich nicht was. Da ich gesagt, bin ich nicht der Mann für, ja, weiß ich ja. Da gibt es so einen Arbeitskollegen und irgendwie, ich liebe dich ja, aber das ist irgendwie auch ganz interessant. Wo ich gemerkt habe, so, nee, komm, das brauche ich nicht, schönen Tag noch. Naja, du kriegst es wieder und ich habe es wieder gekriegt. Nur noch mal eine Schippe stärker. Und ich durfte mich annehmen, ich durfte durch die Angst gehen, ich durfte mich lernen, selbst zu lieben und diese Trigger als wunderbare Wachstumschancen zu sehen. Und ja, mit diesen Lebensprinzipien, die ich auch vermittle, ist es auch einfacher, diese Sachen anzugehen. Dann fällt dieses große Fragezeichen immer ab. Warum denn immer ich? Warum jetzt? Warum, warum, warum? Ja.
Solange bis man hinschaut. Und jetzt gibst du das Wissen heute an andere Männer weiter oder arbeitet ihr auch mit Paaren? Was machst du heute beruflich in dem Zusammenhang?
Wir machen beides. Also wir haben ja jetzt vor kurzem einen eigenen YouTube-Kanal gestartet und der läuft unter Hashtag bewusst zusammen. Und unser Ziel ist es eigentlich, unsere Geschichte, wie ich sie dir jetzt so erzähle, auch rauszutragen, dass die Leute uns auch kennenlernen und eine Bindung auch zu uns aufbauen können. wenn sie unserer Perspektiven auf dieses Thema auch, wenn sie damit in Resonanz gehen. Und wir machen, also Laila hat mehrere Formate. Sie macht Gebärmutterreinigungen für Frauen. Sie macht auch jetzt demnächst Lingamreinigungen für Männer, weil wir gelernt haben, dass alle Sexualpartner, die wir hatten, gewisse Signaturen da unten hinterlassen. Und man kennt das von den Tieren, das nennt man Telegonie. Da geht es darum, dass Informationen von allen Geschlechtspartnern auch in die Kinder weitergereicht werden. Und der erste Mann, mit dem eine Frau Sex hat, ausschlaggebend ist von der DNA her für das erstgeborene Kind und auch für alle weiteren Kinder, die folgen. Und wie gesagt, in der Tierwelt kennt man das, das ist irgendwie gang und gäbe. Die Züchter kennen das alle und bei den Menschen ist es auch wahrzunehmen, wo dann so sehr merkwürdige Zusammenhänge kommen, wo weiße Frauen plötzlich schwarze Kinder bekommen. Wo man natürlich sagt, ja, die war ja nicht treu, die hat sich doch irgendwie ein anderes, ist doch offensichtlich. Aber wenn man halt in der Geschichte zurückgeht und schaut, dann sind diese Beweise, sag ich mal, immer offensichtlicher. Und durch diese Gebärmutterreinigung und Lingamreinigung geht es darum, diese angestauten Signaturen halt zu entfernen und den Männern und Frauen beizubringen, wie sie das auch für sich selbst machen können. Wenn man jetzt noch nicht den Mann oder die Frau gefunden hat, mit der man auch den Rest des Lebens und auch Kinder zeugen möchte. Dann haben wir auch ein Paarprogramm für Paare, wo wir beide auch aktiv sind. Laila hat auch ein Programm, wo sie nur mit Männern oder auch nur mit Frauen arbeitet, auch speziell mit hochsensiblen Frauen. Und ja, ich konzentriere mich da auch auf die Männer, die gerade zum Thema zu früh kommen, was ändern möchten. Oder die auch Interesse haben, multiple Orgasmen zu erleben oder auch ja, wissen möchten, wie es denn in einer Partnerschaft mit einer bewussten Frau funktioniert. Dass man nicht verrückt wird.
Sehr, 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 sehr spannend, mein lieber Bastian. Jetzt reden wir schon relativ lange und ich finde es ein super spannendes Thema. Deswegen habe ich jetzt noch zwei abschließende Fragen für dich. Die eine Frage, die mich interessiert, ist, wenn du jetzt so zurückblickst auf die ganze Geschichte, was du so erlebt hast, sowohl im beruflichen als auch in deinen persönlichen Erfahrungen und wie das alles so zusammengeflossen ist. Gibt es irgendwas, was du heute aus der jetzigen Perspektive, die du hast, wenn du zurückblickst, anders machen würdest, um vielleicht schneller dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Oder dir irgendeine Erfahrung zu ersparen?
Ja,
also du kannst es ja nicht, aber heute hast du...
Nee, ist klar. Also ich weiß, dass die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, die waren total wertvoll, weil sonst wäre ich ja nicht hier und würde das Gespräch nicht mit dir führen. Wenn ich was ändern könnte, wenn ich an Punkt 1 gewesen wäre, wo der Abend oder der Tag, wo Laila mir gesagt hat, man sagt, ist ja jetzt nicht das ist ein Witz, was ist denn das jetzt hier? 2 Minuten, dann ist Feierabend, komme ich nicht mit klar. Ich habe gemerkt, dass ich oftmals immer wieder mal so kleine Zeichen bekommen habe und die sind immer lauter geworden. Das ist so wie der Lautstärkeregler vom Leben. Also das Leben redet mit dir die ganze Zeit und es flüstert anfangs. Und es wird immer lauter und immer lauter bis zu dem Punkt, dass du nichts anderes mehr wahrnehmen kannst, weil das so laut ist. Und ich habe oftmals versucht, diese Lautstärke zu ignorieren, bis es nicht mehr ging. Und ich weiß heute, dass egal an welchem Punkt man jetzt gerade steht, dass man an jedem Punkt sich darüber Gedanken machen sollte, bin ich jetzt bereit, etwas daran zu ändern. Also diese Dinge, die Achtsamkeit geht natürlich voraus, das zu erkennen, dass da gerade irgendwas ist, sich dafür anzunehmen, dass es ist, ist ja nichts Schlimmes an sich, und dann wirklich eine Entscheidung zu treffen, aber aus dem Herzen raus. Eine Entscheidung zu treffen, mache ich da jetzt was oder, wird schon, ich gehe einen anderen Weg. Und das habe ich in der Vergangenheit doch oft gemacht, so oft, dass meine Frau sagte, ab einem gewissen Punkt, hör mal, muss ich dir immer alles um die Ohren schlagen? Muss es so weit kommen in dem und dem Bereich? Muss das immer so sein, dass ich ausraste? Ich will das doch nicht. Reagiere doch vorher schon. Und das, so gesehen auf die gesamte Reise, würde ich meinem Vergangenen selbst gerne sagen. Also wenn es eine Paralleldimension geben würde, wo das alles ist, Bastian, hör mal, übrigens, die Lautstärke reicht, mach was.
Da schließt auch gleich meine letzte Frage an. Ist das auch der Tipp, den du anderen Männern oder anderen Menschen mitgeben würdest, die mit ähnlichen Themen zu tun haben? Oder ist es was anderes?
Es ist tatsächlich ähnlich, weil bei mir war es jetzt so, ich hatte eine bewusste Frau, die ziemlich stark war und die einfach das Herz auf der Zunge hatte. Die hat mir gesagt, hör mal, du hast ein Problem, mach mal was. Und durch die Gespräche, die ich auch mit vielen anderen Frauen hatte, es gibt viele Männer, die draußen unterwegs sind, die unter dem Problem leiden, also besser gesagt, die Frauen leiden darunter und denen ist es nicht bewusst. Und für sie ist das alles okay, weil die Frauen sich das immer so verpacken, dass es den Männern nicht wehtut. Und sie denken, sie tun den Männern dann was Gutes, wenn sie ihnen nicht sagen. Aber das ist eigentlich nicht so schön. Weil das ja schon sehr, sehr verletzend sein kann. Und das war es für mich auch. Aber dadurch wird die ganze Situation nicht besser. Und dadurch, dass wir jetzt rausgehen und so offen über diese Thematiken sprechen, habe ich auch schon Rückmeldungen bekommen von Männern, die sagen, du, das, was du da gesagt hast oder wie ihr damit umgeht, das triggert mich ganz schön. Also ich denke, ich komme mit dem Thema jetzt hier soweit klar, ich habe meinen Frieden damit geschlossen, dann kommt ihr um die Ecke und leider sagt, was, das geht aber nicht. Und ich denke mir, wenn alles, was danach kam, so der Nebeneffekt ist, dieser Sache rauszugehen und andere Männer zu triggern, dann mache ich das gerne. Dann gehe ich gerne raus und sage anderen Männern, es gibt Frauen da draußen, die haben keine Lust auf 2 Minuten Sex. Es gibt welche, die haben sich damit arrangiert, aber tu was für dich, Mann, lieber Mann, tu was für dich. Und hier hast du, wenn du dir das heute hier anhörst, du, vielleicht hast du das Thema, schau dir unseren YouTube-Kanal an, ja, meld dich. Also, ja, lass es nicht so weit kommen, dass du den Schmerz erleben musst, den ich erleben musste. Das ist so das, was ich den Männern gerne mitgeben möchte. Und den Frauen, Frauen, traut euch, die Themen anzusprechen, ja.
Hast auch wieder schön zu meinem Podcast-Motto, just fucking do it, am Ende.
Ganz genau.
Darf man es halt auch einfach machen, in dem Fall aussprechen, auch wenn es vielleicht schambehaftet ist oder mit einer Befürchtung verknüpft ist, oh, das kann ich ja jetzt nicht sagen, aber am Ende des Tages ermöglicht dann auch die Chance einer Transformation, wenn es beide wollen. Bastian, mein Lieber, genau. Ich bedanke mich vielmals für das super spannende Interview. Es gibt noch so viele Punkte, wo wir noch weiter reingehen können. Aber wir waren ja jetzt ganz tief drinnen im wörtlichen, ja, und auch im übertragenen Sinne. Insofern freue ich mich total, dass wir so ein spannendes Thema beleuchtet haben, dass du auch deine Geschichte geteilt hast, dass du da so offen drüber sprichst. Wo kann man dich denn jetzt finden, wenn man sich weiter für dieses Thema interessiert?
Ja, also wir haben das Glück, also das Hashtag bewusst zusammen, also zusammengeschrieben, darüber findet man uns überall. Also bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram. Also das ist eigentlich so die Suchanfrage, wenn man uns finden möchte. Ich bin natürlich auf Facebook. Laila hat auch eine Internetseite, wo sie ein bisschen über ihre Coaching-Programme halt auch spricht. Ich mache das momentan noch 1:1 mit den Männern aus, je nachdem, was sie halt brauchen, dass ich sie da wirklich individuell nochmal unterstütze. Und ja, wie gesagt, YouTube, Hashtag bewusst zusammen, da kann man sich auch ein bisschen mehr über unsere einzelnen Etappen angucken. Da ist leider ja auch mit dabei.
Mein Lieber, dann hat sich Hashtag Just Fucking Do It und Hashtag bewusst zusammen heute Abend schön zusammengefunden und wir hatten einen wunderschönen, yeah, intimen Austausch. Dafür bin ich cool. Sehr dankbar. Dann schicke ich dir jetzt an dieser Stelle nochmal, ja, ganz liebe Grüße von Madeira nach Paraguay. Wo bist du genau in Paraguay?
In einer deutschen Kolonie in Paraguay. Colonia Independencia.
Ja. Alles klar, dann schicke ich dir ganz liebe Grüße dahin, bedanke mich für deine Zeit und ihr Lieben da draußen, euch danke ich fürs Zuschauen.
Ich danke dir.